Ja, die Auferstehung der Verkündigungsengel trompetet das heute hier in unseren Raum. Die Auferstehung! So mächtig wird es zu und her gehen. Heute soll es um die Auferstehung gehen. Und zwar nicht einfach so allgemein, was ist Auferstehung, wie funktioniert das? Nein, wir wollen uns heute Gedanken machen über die Auferstehung von Jesus Christus. Weil das ist das zentrale Element. Und um dieses Thema mit euch hier anzuschauen, habe ich 4 Merksätze formuliert. Und die möchte ich hier gleich am Anfang mal vorstellen. Und sie werden dann im Verlauf der Predigt wieder auftauchen. Also wenn wir von Auferstehung heute sprechen, dann meinen wir Auferstehung von Jesus Christus. Und diese Auferstehung, das ist der Haltepunkt für das Leben im Hier und Jetzt, für uns alle. Und diese Auferstehung von Jesus Christus, das ist auch der Dreh- und Angelpunkt für das Leben im Glauben an Jesus Christus. Der dritte Merkvers oder Merksatz, die Auferstehung ist der Höhepunkt im Leben und im Sterben für all die Menschen, die in der Nachfolge von Jesus Christus stehen. Und als letzten Merksatz, die Auferstehung ist der Zielpunkt für das Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Wir sind ja in unserer Bibellese und unserer gemeinsamen Bibellese und Predigtserie jetzt bei Kapitel 4 des 1. Thessalonicher Briefes angelangt. Paulus und Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief aus Freude über diesen kraftvollen und stabilen Glauben, den die Geschwister dort in der Stadt Thessaloniki hatten. Und sie wollten ihnen ein paar zusätzliche Informationen zu Themen eben wie Auferstehung und die Wiederkunft von Jesus Christus liefern. Und so in den ersten 12 Versen dieses Kapitels, da gehen sie so auf allgemeine Verhaltensregeln ein. Sie hatten vieles angesprochen, als sie dort waren und die Gemeinde gründen. Und so hatten sie auch im Brief dann immer wieder gesagt, ja, ihr wisst das ja schon. Wir haben es euch ja schon gesagt. Es ist euch bekannt, oder? Und ihr macht das ja auch schon alles. Dieser vorbildhaft gelebte Glaube der Geschwister in Thessaloniki, der war wirklich außerordentlich erfreulich für diese drei Apostel. Und auf diese 12 Verse möchte ich jetzt hier nicht eingehen, sondern ab Vers 13 einsetzen, weil es beginnt hier so etwas Neues, ein neuer Abschnitt. Vers 13, wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die geliebten Brüder und Schwestern werden hier ganz neu angesprochen im Brief. So ist eine typische Formulierung, die hier kommt. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen. Wahrscheinlich wollten sie eben Wissen vermitteln. Und das zeigt, dass hier ein neuer Abschnitt eben beginnt, dass das Thema wechselt. Und sie gehen jetzt auf eine Frage ein, die sich da bei den Geschwistern in Thessaloniki ergeben hatte. Nämlich seit der Gründung der Gemeinde, da waren ein paar Monate vergangen, nicht viel Zeit. Und in dieser kurzen Zeit müssen ein paar Geschwister verstorben sein oder Angehörige von Geschwistern. Und das hat wahrscheinlich zu einer Verunsicherung geführt. Nicht wahr? Die Gläubigen damals, die standen in einer ganz starken Naherwartung. Jesus kommt wieder! Das hat man ihnen eingebläut. Jesus kommt wieder. Und sie gingen davon aus, das geschieht jetzt dann gleich. Solange wir noch hier sind, geschieht das. Wir wissen es heute besser, aber auch noch nicht wirklich, oder? Und jetzt sind da ein paar Geschwister verstorben. Und was ist jetzt mit denen? Die erleben das ja jetzt nicht mehr, dass Jesus wiederkommt. Die sind schon tot. Man kann das ein bisschen nachfühlen, wie sie sich gefühlt haben müssen. Der Aufenthalt, den die drei Männer in Thessaloniki hatten, der war nicht sehr lange. Und in dieser doch kurzen Zeit konnten sie wahrscheinlich nicht auf alle Themen so detailliert und bis in die Tiefe eingehen, wie sie es gewünscht hatten. Damit auch die Gläubigen genug Stabilität hatten und Sicherheit für diese Gemeinde da war. Und darum kann es gut sein, dass diese Verunsicherung entstand. Warum sind die gestorben? Was haben die jetzt? Wie geht es denen? Und so sollte mit dem Brief also hier das Wissen vermehrt und auch die Grundlage des Glaubens verstärkt werden. Ihr sollt nicht betrübt sein. Meint sicher nicht, ihr dürft nicht traurig sein, wenn jemand gestorben ist. Nicht wahr? Wenn jemand diese Welt verlässt und wir diesen Menschen geliebt haben, dann sind wir sicher traurig und wir dürfen traurig sein. Das ist auch gar nichts Falsches dran. Aber sie sollten nicht so traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Da gab es solche, die lebten nicht im Glauben an Jesus Christus, die gibt es heute auch noch. Und Menschen, die an Jesus glauben, sind Hoffnungsmenschen. Grundsätzlich sind wir Hoffnungsmenschen und der Glaube an Jesus, der öffnet eine Tür zu dieser göttlichen, zu dieser himmlischen und ja herrlichen und heiligen Dimension, in der Vergebung, Heilung, Versöhnung und tiefer Friede und auch diese immerwährende Hoffnung auf ein besseres Morgen nicht nur eventuell möglich ist, sondern diese Dinge, die können erlebt werden und sie werden erlebt. Und der Grund für diese Hoffnung, liegt in der Auferstehung von Jesus Christus. Petrus schrieb in seinem Brief so wunderschön diesen Lobpreis Gottes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So ist es. Menschen ohne Jesus oder Menschen, die nichts von der Auferstehung von Jesus Christus halten, die haben nicht die gleiche Grundlage wie Menschen, die Jesus als ihren Herrn bezeichnen und die von Gottes Geist wiedergeboren worden sind. Und damit kommt der Auferstehung von Jesus Christus eine ganz zentrale Bedeutung zu. Es gibt eine Hoffnung. Eine Hoffnung trotz Trauer, trotz Bedrängnis, trotz Tod in dieser Welt. Und diese Hoffnung, die ist, ich hoffe es doch sehr, ein Markenzeichen von Gottes Kindern, von uns, die wir Jesus nachfolgen. Lasst uns Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Wenn wir in dieser Welt Bedrängnis erleben wegen Jesus, wenn wir Stürme erleben, wenn uns geliebte Menschen verlassen und wir traurig sind, wenn wir selber schon dem Tod ins Auge sehen, wir tragen diese Hoffnung in uns, dass es nachher nicht fertig ist, weil bei Jesus war es auch so. Es war nicht fertig. Er ist auferstanden. Und diese Auferstehung von Jesus, das ist eben dieser Haltepunkt in unserem Leben. Wir können aus unseren Stürmen heraus dorthin schauen, Jesus ist auferstanden und von daher kommt die Kraft. Es ist auch hier nicht zu Ende, wenn wir Stürme, wenn wir sogar den Tod erleben, sondern diese Auferstehung, die gibt uns Hoffnung. Warum? Wenn wir nämlich glauben, im Vers 14, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen hinaufführen. Wenn wir nämlich glauben. Kernpunkt des Evangeliums, Kern des Glaubens ist der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Wir können es nicht ändern, es ist so. Es gibt viele wichtige Themen, die man von der Kanzel verkündigen kann. Und das ist auch wichtig für das Leben als gläubige Menschen. Es gibt viele Dinge, die wir wissen dürfen, sollen, müssen, damit wir sie umsetzen können. Aber der Kern, das ist Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Wir leben von daher. Ohne Tod und Auferstehung von Jesus Christus gibt es keinen rettenden Glauben. Paulus schrieb an die Korinther, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Der Glaube an Jesus Christus, der beinhaltet den Glauben an den Tod am Kreuz und an die Auferstehung aus dem Grab zu einem neuen, von Gott geschenkten Leben. Ohne diese Komponenten wäre der Glaube leer, wertlos. Wir würden einem Menschen nachlaufen, wie es viele Menschen gab und gibt und noch geben wird. Aber Jesus Christus war nicht nur Mensch. Er ist Gott, der von den Toten auferstandene und von Gott eingesetzte Herrscher im Königreich Gottes. Das ist Jesus. Und an ihn zu glauben, bedeutet seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung aus dem Grab zu bejahen. Es bedeutet, dieses Unfassbare der Auferstehung aus den Toten für wahr zu halten. Du spinnst ja, sagten die Korinther zu Paulus. Geht doch gar nicht. Und es beinhaltet eben auch diese Wahrheit als Wahrheit zu erklären und zu verkündigen. Darum beten wir auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das kennt ihr ja alle auswendig wahrscheinlich, oder? Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Amen. Nur der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, nur darin hat der Glaube seine wirksame Grundlage. Und dieser Glaube ist auch Ausdruck von dem, was der Heilige Geist in uns Menschen bewirkt, nämlich das Sterben des alten Menschen und das Auferstehen des neuen Menschen. Noch nicht im Leib, aber im Geist, im Inneren. Nun aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Lasst uns das verinnerlichen. Es ist so. Er ist auferstanden. Diese Tatsache ist unumgänglich. Und es ist unumgänglich, dass wir unseren Glauben auf diese Tatsache abstützen, damit eben diese Auferstehung zu einem Dreh- und Angelpunkt wird für das Leben im Glauben an Jesus. Um das dreht sich schlussendlich. Und so eine Bemerkung am Rand, wenn dieser Glaube im Innern von einem Menschen angekommen ist, dann zeigt sich das im äußeren Verhalten. Und das, was das ist, das könnt ihr eben in diesen ersten 12 Versen auch nachlesen, was das beinhalten kann. Es gibt noch mehr dazu. Dann kommen jetzt drei Verse, die gehören zusammen. Hier erklären jetzt Paulus, Silvanus und Timotheus dieser Gemeinde, wie der Ablauf der Auferstehung aus ihrer Sicht, aus Gottes Sicht eben dann vollzogen wird. Und damit sie das besser verstehen, warum jetzt diese Auferstehung eben Dreh- und Angelpunkt ist und Haltepunkt im Leben. Denn wir sagen, dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn, ist also von Gott her so gemeint. Wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn im Leibe bleiben, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlswortes, bei der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen werden in die Höhe zur Begegnung mit dem Herrn, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wir Lebenden, wir werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Eben da gehen Sie auf diese Frage ein, was ist dann mit denen, die da jetzt schon tot sind? Wir haben denen nichts voraus, aber sie uns eben auch nicht. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Und ihr, liebe Thessaloniker und liebe CG Emmler, ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken machen und auch keine Sorgen in Bezug auf die, die verstorben sind in Christus. Weder die Lebenden noch die bereits Verstorbenen sind besser oder schlechter gestellt. Völlig egal. Denn wie in Adam alle sterben, so schrieb es Paulus dann an die Korinther, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Alle Menschen werden einmal wegen der Sünde durch den Tod hier aus diesem irdischen Leben ausscheiden. Wir sind dazu bestimmt, dass das so ist, außer Jesus kommt vorher wieder. Und alle Menschen werden einmal aufgrund der Auferstehung von Jesus Christus lebendig gemacht werden. Auch das ist eine Tatsache. Und zuerst war das bei Jesus der Fall, als Erstling Christus. Und dann kommen die, die schon gestorben sind. Die werden auferstehen, wenn Jesus Christus kommt. Die, die an Jesus geglaubt haben und in diesem Glauben gestorben sind. Und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Also sie haben schon etwas ein bisschen vor uns, aber nicht ganz. Und auch hier wieder eine Randbemerkung. Ganz, ganz, ganz am Schluss der Zeit dann werden alle, auch alle übrigen Toten von Gott auferweckt werden zum Gericht, zur ewigen Trennung von Gott. Die Strafe ist nicht, dass wir alle sterben müssen und dass die auch sterben müssen. Die Strafe ist das ewige Getrenntsein vom Schöpfer. Wenn wir jetzt aus der Sicht von denen, die in Christus gestorben sind oder noch sterben werden, und ich glaube, da sind wir oft auch eben mit gemeint, dann stellt der Tod nicht das Ende dar. Wir denken das manchmal, oh, jetzt ist fertig. Nein, es wird sich nach dem Tod etwas ereignen. Und das ist die Auferstehung. Das ist nämlich nicht die Auferstehung, die wir vielleicht jetzt schon so in uns tragen, sondern es ist die leibliche Auferstehung. So wie Jesus auch nicht einfach nur geistig auferstanden ist, er ist leiblich auferstanden. Und diese leibliche Auferstehung werden auch wir erleben. Alle, die an Jesus Christus glauben, werden diese Auferstehung erleben, wenn sie gestorben sind. Für mich ist jetzt ein wichtiger Punkt. Die Hinwendung zu Jesus ist zwar eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die wichtigste Entscheidung im Leben, denke ich, von jedem Menschen. Und auch, dass dieses Wiedergeborenwerden durch den Geist zu einem neuen Leben, finde ich sehr entscheidend. Und ich bin dankbar, darf ich darin stehen und sind wir eine Gemeinschaft von solchen Menschen. Auch mit dem Geist erfüllt werden oder Veränderung durch den Heiligen Geist oder Heil und Heilung, Heiligung und Heilung zu erleben hier im irdischen Leben. Alles, was wir dienen, alles, was wir anbeten, alle Hingabe an Christus, das ist sehr, sehr wichtig. Aber das sind alles Dinge, die kommen nicht an die Auferstehungskraft heran. Die kommen nicht daran heran, was dann die Auferstehung sein wird. Das wird alles andere in den Schatten stellen. Jetzt schon ist diese Auferstehungskraft in uns wirksam. Aber wir sind immer noch hier auf dieser Erde, in unseren irdischen Körpern, nicht wahr? Aber wenn dann die Auferstehung geschieht, dann geschieht etwas ganz Wunderbares. Wahrscheinlich können wir uns das mit unserem menschlichen Hirn gar nicht so richtig vorstellen. Und darum ist für mich diese Auferstehung der Höhepunkt. Das wird der Höhepunkt sein von unserem Leben und von unserem Sterben in der Nachfolge von Jesus Christus. Halleluja, wir leben auf diesen Höhepunkt hin und wir sterben auf diesen Höhepunkt hin. Das gibt uns doch Hoffnung, wenn wir den Tod vor Augen haben. Jetzt ist es so, und sie schreiben das auch so, nicht alle Gläubigen werden gestorben sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, um dann die Seinen zu sich zu holen, um die Toten aufzuerwecken. Ja, genau. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind. Oh, Paulus ging auch davon aus, wahrscheinlich erlebe ich das dann noch. Aber wir wissen heute, 2000 Jahre später, dass die Wiederkunft noch ein bisschen wartet. Vielleicht heute, vielleicht morgen, wir wissen es nicht. Vielleicht auch erst in so und so vielen Jahren. Paulus schrieb dann an die Korinther, das Kapitel 15 ist eine gute Parallelstelle, ein gutes paralleles Kapitel, das man lesen kann und dann ein bisschen mehr Auskunft erhält über die Auferstehung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden entschlafen, alle aber werden wir verwandelt werden. Die, die dann noch am Leben sind, wenn Jesus Christus kommt, die erfahren etwas anderes als die Auferstehung. Aber es ist etwas Ähnliches, es ist nämlich eine Verwandlung. Im Nu, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune, denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir, die wir dann noch leben, wir werden verwandelt werden. Die Toten werden auferweckt werden und erhalten unverwesliche Leiber, und die, die dann noch leben, die werden zu Jesus entrückt werden und ihre Leiber werden auch verwandelt werden. Also Gott wird den Befehl geben durch die Posaune, dann kommt Jesus wieder. Die Wiederkunft haben wir nächsten Sonntag dann als Thema. Nur zum euch lustig machen. Das gehört eng zusammen, Wiederkunft und Auferstehung. Die Toten werden in Christus auferweckt, die Lebenden erfahren die Entrückung und die Verwandlung ihres Leibes. Beide, die Gestorbenen und Auferweckten und die Entrückten und Verwandelten, bekommen einen neuen Leib. Und mit diesem Leib haben wir ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus, der diesen Leib jetzt schon hat. Darum ist das wichtig. Zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist das gemeinsame Ziel, das wir haben. ob wir sterben, bevor Jesus wiederkommt, ob wir noch leben. Das Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und die gibt es nicht ohne die Auferstehung von Jesus Christus. Aber mit ihm gibt es sie. Ich habe mir aufgeschrieben, Melita hat Psalm 107 zitiert. Der sichere Hafen. Gott hat sie in den sicheren Hafen geführt. Und der sichere Hafen, den dürfen wir ansteuern mit unserem Glauben und Vertrauen. Die Auferstehung und die Verwandlung für die, die dann noch leben, ist der Zielpunkt für das Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das wird ein Fest sein. So tröstet euch. So tröstet euch mit diesen Worten. So der letzte Satz in diesem Kapitel. Die geschehene Auferstehung von Jesus Christus, die gibt uns diesen Anlass zu hoffen. Zu hoffen. Was wir hier auf dieser Erde erleben, ist nicht immer schön, manchmal sehr mühsam. Aber wir dürfen voll Zuversicht sein. Jesus hat auch Übles erlebt, ist gestorben, er ist auferstanden. Und wenn wir Übles erleben, dann dürfen wir von dieser Auferstehung von ihm her glauben und vertrauen, es kommt etwas Besseres. Viel besser als alles hier auf dieser Welt. Und das will kein billiger Trost sein für Menschen, die leiden. Du, es kommt dann schon besser. Ja, das tröstet nicht sehr, aber wir dürfen die Menschen darauf aufmerksam machen. Weißt du, Christus hat auch gelitten. Er ist durch den Tod hindurch und er ist auferstanden. Und du darfst darauf vertrauen, dass das bei dir auch so sein wird. Das ist uns Anlass zur Hoffnung. Die Auferstehung von Jesus Christus, von ihr her, da dürfen wir unsere Hoffnung immer nähren. Und die Auferstehung von Jesus Christus ist nicht wegzudenken aus unserem Glauben. Und was immer Theologen und andere Philosophen, Verkündiger oder Leute denken und sagen über das Evangelium und das auch noch und so und dieses und jenes. Der Kernpunkt ist und bleibt da. Tod und Auferstehung von Jesus. Da dürfen wir uns drum bewegen. Und die Auferstehung von Jesus, die zeigt uns das Ziel. Immer das Ziel vor Augen zu haben. Ich habe mir sagen lassen, ich fahre ja nicht Auto. Aber was du anschaust, da steuerst du drauf zu. Ja, ist vielleicht beim Fahrrad auch ein bisschen so, aber nicht ganz so dramatisch, weil man da den Fahrtwind so spürt. Das Ziel vor Augen haben, die Auferstehung, dann kommt's gut. Das soll uns Hoffnung geben. Wir werden auferstehen. Wer kennt dieses alte Lied noch? Wir werden auferstehen. Wir werden auferstehen. Ja, genau. Ah, oh, super. Genau. Wir werden auferstehen. Wenn das so der Groove wird von unserem Glauben, dann sind wir gut unterwegs. Und bis dahin leben wir in der Hoffnung und im Vertrauen auf Gott. Und wir tragen diesen Trost in uns. Die Geschwister, die sterben, wir können sie getrost loslassen, weil sie werden auferstehen und wir werden auferstehen und dort sie wieder treffen. Das ist so der Punkt, den Paulus und seine Brüder dort ansprechen wollten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Und in dieser Hoffnung dürfen wir heute wieder miteinander das Abendmahl feiern. Paulus schrieb, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, wenn wir dann das Abendmahl nehmen, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wir wissen von Paulus, dass wenn er sagt, den Tod des Herrn, da schwingt immer mit und die Auferstehung. Das gehört dazu. In der Verkündigung des Todes von Jesus Christus schwingt immer mit Auferstehung, weil das zusammengehört. Und wenn wir dieses Abendmahl feiern, dann feiern wir ein Hoffnungsmahl. Das ist ein Hoffnungsmahl, weil wir aufgrund von Tod und Auferstehung von Jesus uns freuen dürfen auf seine Wiederkunft und auf die Auferstehung, die wir dann erleben dürfen.